ARD Sounds.
Es hat tatsächlich bisher 13 Sabotageakte gegeben, die Vulkangruppen zugeschrieben werden. Und bei all diesen Sabotageakten gab es auch Bekennerschreiben, die in eine ganz klare Richtung deuten in das linksextremistische Milieu.
Die Vulkangruppen sind aktiv seit 2011, das sind also jetzt mittlerweile 15 Jahre. Fragt man sich ja schon, wie kann es sein, dass es da im Prinzip überhaupt keine Hinweise gibt?
Das große Problem ist, glaube ich, aus Ermittlersicht, dass du so einer Idee hinterher rennst. Vulkangruppen ist ja wie eine Art Label. Es gibt nicht den Kopf hinter einer Gruppierung, es gibt nicht eine Anschrift.
Rund 100.000 Berliner waren Anfang Januar ohne Strom. Erst nach fast 5 Tagen konnten alle wieder mit Strom versorgt werden. Bei klirrendem Frost wurden Wohnungen wegen fehlender Heizung unbewohnbar. Geschäfte blieben geschlossen, das Mobilfunknetz fiel aus. Menschenleben waren in Gefahr, da viele medizinische Geräte auf Strom angewiesen sind. Grund für den Blackout? Ein Anschlag einer sogenannten Vulkangruppe. Seitdem rätselt das ganze Land. Wer steckt hinter den Vulkangruppen, die immer wieder Anschläge auf die kritische Infrastruktur verüben? Meine Kollegen Albrecht Radon und Ben Arnold sind dieser Frage nachgegangen und wollten außerdem wissen, welche Möglichkeiten hat der Staat, gegen sie vorzugehen und welche Faszination geht von solchen linksextremistischen Gruppierungen aus? Was die Recherchen ergeben haben, das will ich in dieser Podcast-Folge von Ben und Albrecht wissen. Hallo Ben Arnold.
Hallo Cecilia.
Hallo Albrecht Radon.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle 2 Wochen montags gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Mit einem Abo verpassen Sie keine der neuen Folgen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Der Blackout in Berlin Anfang Januar war der längste Stromausfall in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Insgesamt sollen über 100.000 Menschen betroffen gewesen sein. Was weiß man denn Stand jetzt? Wir haben Anfang Juni, also etwa ein halbes Jahr später, über den Anschlag und über die Täter, Ben.
Ja, also bisher hat es ja keine Verhaftung gegeben, keine Verhandlung, kein Gerichtsurteil. Das bedeutet, von gesichertem Wissen, wer die Täter waren, können wir nach wie vor nicht sprechen. Allerdings gibt es natürlich viele Indizien, die in eine bestimmte Richtung deuten. Und so ein zentrales Element dabei ist unter anderem das Bekennerschreiben, das unmittelbar nach der Tat veröffentlicht wurde. Das wurde eben unterzeichnet von einer sogenannten Vulkangruppe, der Vulkangruppe den Herrschenden den Saft abdrehen. Und diese Vulkangruppen, die sind eben kein neues Phänomen. Also es hat tatsächlich bisher 13 Sabotageakte gegeben, die Vulkangruppen zugeschrieben werden. Und bei all diesen Sabotageakten gab es auch Bekennerschreiben, die in eine ganz klare Richtung deuten in das linksextremistische Milieu.
Innenminister Dobrindt hat 1 Million Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Aber die hohe Summe hat bisher keine Ergebnisse gebracht, oder?
Das stimmt. Also das ist eins der höchsten Kopfgelder, die jemals in Deutschland ausgelobt worden sind. Und bislang gab es da keine Ergebnisse. Also es gab noch keine Festnahmen.
Ihr habt jemanden getroffen, der dafür auch eine Erklärung hat.
Genau. Wir haben uns mit einem Ermittler getroffen. Man muss dazu sagen, wir wollten natürlich auch mit der Ermittlerseite ins Gespräch kommen, aber die eigentlichen Ermittler wollten mit uns nicht sprechen aufgrund der laufenden Ermittlungen. Also der Generalbundesanwalt ermittelt. Da wurde ein Interview abgelehnt, auch das BKA ermittelt. Auch da haben wir kein Interview bekommen, aber der Ben hat dann den Bund Deutscher Kriminalbeamter angefragt und der Dirk Peklo, selber Ermittler und der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, hat dann gesagt, ja, er steht für ein Gespräch zur Verfügung.
Was der zu diesem Thema gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
Natürlich will man Menschen ansprechen, möglicherweise aus dem Unterstützerumfeld, möglicherweise geläuterte Mittäter. Das halte ich aber bei der linksextremistischen Szene für sehr unwahrscheinlich, weil das sind politisch Motivierte, das sind überzeugte Angehörige eines linksextremistischen Spektrums, die einen Kampf gegen das System führen. Und dann werden sie einen Teufel tun, das System bei seinem Kampf gegen sie selbst zu unterstützen, indem sie ihre Mittäter verraten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Was kann der Staat denn überhaupt machen? Also welche Möglichkeiten hat er, um rauszufinden, wer die Täter sind?
Wir haben jetzt keinen Einblick in irgendwelche Ermittlungsakten, aber das, was wir jetzt bei unserer Recherche festgestellt haben, tappen auch die Ermittlungsbehörden nach wie vor ganz schön im Dunkeln. Es gab, muss man dazu sagen, werden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber reden, im März eine Razzia, unter anderem in Berlin, also in verschiedenen Bundesländern, aber auch in Berlin. Das galt allerdings keiner Vulkangruppe, aber sage ich mal einer Gruppierung aus dem linksextremen Spektrum, wird es zumindest vermutet, die ähnlich vorgegangen sind wie die Vulkangruppen. Und auch da gab es zwar verschiedene Hausdurchsuchungen, aber es gab am Ende keine einzige Festnahme.
Diese Anschläge, da reden wir ja jetzt nicht nur über den jüngsten in Berlin, sondern es gibt seit rund 15 Jahren gibt es immer wieder Anschläge auf die kritische Infrastruktur. Und da heißt es auch oft, wurde verübt durch die Vulkangruppen. In eurem Film, der ist übrigens zu sehen als MDR Exactly mit dem Titel Linksextreme Sabotage, wie die Vulkangruppen Deutschlands Infrastruktur angreifen, ist zu sehen in der ARD Mediathek. Da habe ich gelernt, die Bezeichnung leitet sich tatsächlich von Vulkanen ab.
Ja, also der erste Anschlag einer Vulkangruppe hat ja im Mai 2011 stattgefunden auf das Bahnnetz in Berlin. Hintergrund war, dass der Anschlag eigentlich der Rüstungsindustrie galt und die Theorie dahinter eben, militärische Güter würden auch mit der Bahn transportiert und wenn man die Bahn dann eben attackiert, könnten auch die Rüstungsgüter ja schwieriger geliefert werden. Auch dort gab es ein Bekennerschreiben und die damalige Gruppe nannte sich das Grollen des Eyjafjallajökull. Das ist dieser Vulkan auf Island, der Anfang der 2010er Jahre ausgebrochen war und weitgehend den Flugverkehr in Europa lahmlegte. Also die Flugzeuge konnten nicht mehr fliegen wegen der Asche in der Atmosphäre. Das ist sozusagen die Idee gewesen, bei der ersten Vulkangruppe die Strukturen lahmzulegen, einen Stillstand zu erzeugen, das gesamte System zum Halten zu bringen. Das ist so die Inspiration für diesen Namen. Und in den folgenden Jahren gab es dann verschiedene Vulkangruppen, die sich eben alle auch in ihrer Namensgebung auf die isländischen Vulkane bezogen haben. Also so zum Beispiel das Hekla-Empfangskomitee oder Vulkan-Grimsvötn, Würde, Freiheit, Gerechtigkeit. Das hat sich dann aber Mitte der 10er Jahre bereits verändert und der Vulkan ist dann immer seltener in der Namensgebung aufgetaucht.
Bei dem Rätsel, wer oder was die Vulkangruppen sind, man ordnet die dem linksextremistischen Spektrum zu, aber man tappt, glaube ich, ziemlich im Dunkeln, wer da überhaupt dahinter steht. Bei dem Anschlag in Berlin, da gab es relativ schnell das Gerücht, dass Russland damit zu tun haben kann. Weil ich kann mich auch noch erinnern, in den sozialen Medien kursierten dann so Übersetzungen des Bekennerschreibens und das sei so 1:1 aus dem Russischen ins Deutsche und so würde man eigentlich im Deutschen nie schreiben. Was kann man denn überhaupt aus diesen Bekennerschreiben erkennen oder ablesen?
Naja, wir konnten eine forensische Linguistin gewinnen für den Beitrag, die Frau Dr. Preis, und die hat sich für uns die 13 Bekennerschreiben, die es gibt, von Vulkangruppen näher angeschaut. Und die Erkenntnis war schon gewesen, dass sich die Bekennerschreiben schon unterscheiden, also anhand des Sprachstils, wie die Schreiben aufgebaut sind, und dass man grob zusammengefasst sagen kann, dass sie ganz stark davon ausgeht, dass das alles einzelne Gruppen sind, also dass das nicht ein und dieselbe Gruppe immer ist. Und klar mag es da vielleicht auch Überschneidungen geben, das kann jetzt keiner genau beantworten, aber man kann wirklich davon ausgehen, dass das unterschiedliche Gruppierungen sind. Dann hat sie noch gesagt, dass sie auch nicht glaubt, anhand des Sprachstils hat sie das wohl identifiziert, dass das ganz junge Personen sind. Also sie glaubt, wenn ich mich richtig erinnern kann, Ben, irgendwie so um die 30 rum, glaube ich, hat sie gesagt. Also jetzt nicht so Anfang 20, Mitte 20, sondern eher etwas älter. Und auch anhand der Ziele, die genannt worden sind, der Motivationen und Begründungen und der Sprachstile, glaubt sie eben auch, dass da durchaus auch ältere Personen mit dabei sind. Und sie glaubt auch nicht, dass es einen besonders akademischen Hintergrund gibt.
Sind es Deutsche? Ist das zweifelsfrei klar?
Ja, also gerade in diesem letzten Bekennerschreiben gibt es schon ganz unterschiedliche Passagen. Also es wirkt so, als sei es nicht von einer Person geschrieben, sondern von unterschiedlichen Personen. Und es gibt auch eine Passage, die wirkt schon so, als sei es jetzt nicht von einem Muttersprachler verfasst worden. Vielleicht ist auch irgendwo ein Stück übersetzt worden tatsächlich.
Auch das haben wir gelernt, ist gar nicht so untypisch in so einem Bekennerschreiben, dass natürlich auch versucht wird, Spuren zu verwischen. Das heißt, dass also auch ganz oft ein Sprachstil vielleicht gewählt wird, der dem eigenen nicht ähnelt, um die Ermittler auf die falsche Fährte zu locken. Und es ist auch nicht so ungewöhnlich, dass dann zum Beispiel versucht wird, ausländisch zu klingen, also ob es kein Muttersprachler sozusagen formuliert hat. Aber die Forensiker, die es dann halt gibt, die können das dann schon ganz gut erkennen, ob das realistisch ist oder nicht.
Was halt tatsächlich sehr interessant ist, ist der Vergleich über diese 15 Jahre, diese 13 verschiedenen Bekennerschreiben, wo die Frau Dr. Preis schon auch gesagt hat, das sind unterschiedliche Gruppierungen, aber es gibt auch wie so Cluster. Also es gibt so Phasen, wo sich überschneidende Motive auftauchen, immer wieder aufgegriffen werden. Und dann gibt es eben Brüche zu wie neuen Gruppierungen, die dann auftauchen. Also es gibt Überschneidungen zwischen verschiedenen Anschlägen.
Und das Hauptziel dieser Gruppen, das formulierte Ziel in dem Bekennerschreiben, das ist doch schon das Klima, oder Ben?
Also es begann ganz klar aus einem Antimilitarismus heraus. Und man muss sagen, allen Gruppen ist gemein, dass sie ein zentrales Element haben, um das alles andere aufgebaut wird. Also um den Antimilitarismus, da spielt dann eben auch Postkolonialismus mit rein, Antiimperialismus, Kapitalismuskritik. Also es gibt verschiedene Themen, die in einer unterschiedlichen Gewichtung in diesen Schreiben auftauchen. Und in diesen 15 Jahren gibt es auch immer wieder wie so Art, ich will jetzt mal ein bisschen böse sagen, Modethemen, ja, die auftauchen. Also in der Zeit, wo Edward Snowden beispielsweise seine Daten geleakt hat, geht es ganz stark um den Überwachungsstaat. 2015, als die große Fluchtbewegung nach Europa kam heraus, geht es um die Festung Europa. Und Ende der 10er Jahre mit Fridays for Future geht es dann eben los, dass das Thema Klima immer stärker in den Mittelpunkt rückt.
Oder zur Corona-Zeit war auch ein großes Thema gewesen, die Überwachung, die Corona-App haben wir, glaube ich, auch gefunden in irgendeinem Bekennerschreiben. Also generell das Thema Überwachung spielte dort eine große Rolle.
Was ist denn überhaupt bekannt über diese Vulkangruppen? Also sowas wie groß sind die? Wie sind die organisiert? Wo sitzen die? Gibt es da Anführer? Was ist denn überhaupt bekannt?
Also die Frage können wir definitiv nicht beantworten. Ich habe auch die Befürchtung, dass es die Ermittlungsbehörden zumindest aktuell noch nicht können, weil es bislang eben keine Festnahmen gegeben hat. Aber ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass es nicht die eine Gruppe gibt und dass es den Kopf hinter den Gruppen gibt und dass die auch keinen festen Sitz irgendwo haben. Das sind, das zeigen zumindest unsere Recherchen, es scheinen einzelne autark agierende Gruppierungen zu sein, vielleicht von 2, 3 Personen, mutmaßlich, können wir jetzt nicht genau sagen, die sehr im Geheimen agieren. Ob die untereinander vielleicht im Austausch sind, das kann keiner sagen, das ist nicht ausgeschlossen, aber es gibt, wie gesagt, nicht die eine Vulkangruppe, die irgendeine Anschrift hat.
Ja, wir kennen das ja auch aus anderen linksextremen Bewegungen, dass es so offene Konzepte gibt, denen sich jeder anschließen kann und einfach sagen kann, wir machen das unter dem Label. Was auch sehr spannend ist, wir haben bei einer anderen Gruppe, die auch Infrastrukturanschläge vor allem in Nordrhein-Westfalen verübt, also es gibt tatsächlich verschiedene Labels für diese Infrastrukturanschläge, die in ganz Deutschland passieren. Und bei einer Gruppe haben wir ein Dokument gefunden, das erklärt, wie möglichst konspirativ innerhalb solcher Gruppen kommuniziert wird, dass möglichst wenige Menschen, möglichst wenige Personen das Wissen über den gesamten Anschlagsvorgang haben. Also wie zum Beispiel Sprache kodiert wird in Nachrichten, wie Informationen weitergegeben wird in Nachrichten, was für Nachrichtenketten man etabliert, um eben in der Kommunikation auch möglichst konspirativ vorzugehen. Und aus diesen Dokumenten wird schon sehr deutlich, dass diese einzelnen Zellen eher kleine Zellen sind, wenige Leute. Und eine andere Sache haben wir auch sehr spannend gefunden, nämlich, dass es tatsächlich in der Linken eine sehr lange oder in der militanten Linken so eine Tradition gibt der Weitergabe von Know-how. Und das lässt sich halt auch sehr weit zurückschreiben. Also Beispiel revolutionäre Zellen in den 70er, 80er, 90er Jahren. Wie haben die agiert? Wie haben die ihre Anschläge geplant? Also von einem Personenkreis innerhalb der Linken, die ihr Know-how, ihr Learning weitergibt in die folgenden Generationen einer militanten Linken. Dafür sehen wir hier auch ganz klar Indizien.
Was aber auch bemerkenswert ist und was wieder für die Theorie spricht, dass diese Gruppierungen nichts miteinander zu tun haben, aber dass es nicht ein und dieselbe Gruppierung ist, ist zum Beispiel, dass es nach dem Anschlag in Berlin auf den einschlägigen Portalen Diskussionen unter diesen einzelnen Vulkangruppen gab. Ja, also die eine Vulkangruppe, die sich zu dem Anschlag in Berlin bekannt hat, hat was gepostet und ein paar Tage später gab es dann eine andere Vulkangruppe, die angeblich 2011 aktiv war. Zumindest konnte man das anhand ihres Schreibens dann rauslesen und die haben tatsächlich diese Aktion in Berlin kritisiert. Also da gab es dann einen kurzen Austausch unter diesen beiden Vulkangruppen.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich, ja. Mutmaßlich. Also keiner kann genau sagen, aber ich glaube schon, dass das realistisch ist. Ja, weil auch das ist jetzt keine große Seltenheit, auch in der Vergangenheit. In den 70er, 80er Jahren gab es auch immer wieder innerhalb der linken und linksextremen Szene Diskussionen, wie weit können wir gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Also das ist jetzt auch nichts komplett Neues.
Der Abwehrreflex war ja enorm. Also so, das kann nicht die linke Szene gewesen sein. Das war ein Anschlag, der sich direkt gegen die Zivilbevölkerung richtet. Und in dieser krassen Wintersituation ohne Strom und ohne Heizung, das sind lebensbedrohliche Situationen gewesen, die für Menschen beispielsweise mit einer Notwendigkeit für eine medizinische Versorgung aufgetreten sind. Also der Abwehrmechanismus zu sagen, diese Leute kommen nicht von uns, das war ganz stark da. Und dann eben auch so die Zuschreibung, das war eine False-Flag-Aktion. Vielleicht kam das sogar aus Russland, wir wissen das nicht. Das Spannende ist aber, dass es genau diesen Mechanismus genauso lange gibt wie die Vulkangruppen. Also er taucht immer wieder auf. Bereits bei den ersten Bekennerschreiben haben wir in linken Medien mit Kommentarfunktion genau diese Diskussion gefunden, dass sich eben ein Teil der Linken sofort davon distanziert und sagt, das können unmöglich unsere Leute gewesen sein.
Also ich habe auch mit einigen aus dem linken oder linksextremen Spektrum gesprochen und die haben auch gesagt, das kann keiner von uns gewesen sein. Das war keiner aus der linken Szene, weil wie Ben gerade gesagt hat, der Angriff hat ja vor allen Dingen die Zivilbevölkerung getroffen und das sei nicht typisch für die linke oder linksextreme Szene.
Ihr habt ja versucht zu ergründen, was Menschen motiviert, sich linksextremistischen Gruppen anzuschließen und dann eben auch Anschläge zu verüben. In eurem Film kann man sehen, das war jetzt nicht so besonders einfach.
Nee, das war leider Gottes nicht sehr einfach gewesen. Wir haben versucht, auf vielen Wegen uns der Szene zu nähern. Ein Versuch war gewesen, ich hatte Kontakt seit vielen Jahren zu einem Mann aus der linksextremen Szene, der früher auch Brandanschläge verübt hat, auch vor einiger Zeit mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hat dafür. Und da gab es einen Kontakt. Ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, sich zu dieser Thematik zu äußern. Nach einigen Überlegungen hat er dann einem Interview tatsächlich zugestimmt. Bedingung war gewesen, das Ganze anonym durchzuführen. Also er wollte nicht zu erkennen sein, das war seine Bedingung. Kein Problem und wir hatten eigentlich schon einen Termin vereinbart, wo wir uns dann treffen. Ja, und kurz vorher gab es dann einfach eine Absage. Er hätte sich nochmal mit seinen anderen aus der Gruppierung, mit seinen Freunden, wie auch immer, abgesprochen. Und die hätten dann halt einfach gesagt, dass man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kein Interview gibt.
Und diese Absage, die kam per Sprachnachricht. Die hören wir uns an. Im Film ist die Stimme mit KI generiert.
Wir reden grundsätzlich nicht mit Medien, die zu Gaza eine einseitige Berichterstattung zugunsten der israelischen Kriegspropaganda verbreiten. Wir reden grundsätzlich nicht mit Medien, die zum Gaza-Konflikt Falschinformationen verbreitet haben. Medien, die dies bisher getan haben, mit denen redet man erst dann wieder, wenn diese unaufgefordert diese Positionen korrigieren.
Ja, gibt es da einen Hinweis auf den Nahostkonflikt? Und gerade wir drei haben ja auch gesprochen in einer Podcast-Folge über Israel, Palästina und die Linke. Da habt ihr euch ja auch gerade mit der Linken beschäftigt, aber auch mit diesen beiden Seiten, mit der pro-palästinensischen und der pro-israelischen. Das ist euch vielleicht in diesem Moment auf die Füße gefallen.
Das ist möglich, aber ich muss trotzdem noch mal ganz deutlich sagen, dass ich das hochgradig für absurd nach wie vor empfinde, was da passiert ist. Klar kann man absagen, aber es gab eine Zusage und dann sagt sein Freundeskreis oder seine Gruppierung, in der er sich da halt irgendwie bewegt, sagt, du darfst es nicht. Also das ist,
ist auch irgendwie autoritär,
ja,
oder?
Ja, es ist extrem autoritär, wie ich finde, und wir hätten ihn ja auch nicht interviewt oder er hätte jetzt nicht irgendwie ein Interview gegeben im Namen einer Gruppierung oder für irgendeine Partei oder irgendwas, sondern er sollte uns ganz persönlich seine Meinung äußern und dann darf er das nicht. Ja, und Ben hat es dann auch ganz gut in unserem Film zusammengefasst, das zeigt, wie die linke Szene tickt, ne?
Das ist so eine Konsensentscheidung, ne? Und alle halten sich dran, alle stehen stramm sozusagen.
Also er war selber auch nicht sehr glücklich mit der Entscheidung. Also er hat gesagt,
ja,
er hat mir gesagt, du pass auf, ich finde das auch doof, tut mir leid, aber ich halte mich natürlich dran, was jetzt die Gruppe beschlossen hat und ja, klappt halt nicht.
Interessant. Ben, auch du hast versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Man sieht dich im Film in Berlin bei einem linken Hausprojekt. Das war eines derjenigen, die auch durchsucht worden sind im Zuge von Ermittlungen im März. Und auch da war man nicht so richtig auskunftsfreudig.
Ja, aber da würde ich gerne an der Stelle wirklich nochmal ein Stück weit Kontext geben, weil es immer so wirkt, als hätten diese Hausdurchsuchungen auch im Zuge des Anschlages der Vulkangruppe stattgefunden.
War es nicht, ne?
Und das stimmt nicht, das ist nicht so. Also es gibt ja tatsächlich mehrere Gruppierungen, die solche Anschläge unternehmen. Und tatsächlich hat es im September vergangenen Jahres auch einen großen Anschlag auf das Stromnetz in Berlin gegeben. Ganz explizit auf den Technologiepark Adlershof. Es ist einer der größten Technologieparks Europas, wo viele Unternehmen ansässig sind. Und auch dort gab es ein Bekennerschreiben. Und das war eben unterzeichnet nicht mit Vulkangruppe, sondern mit dem Satz einige Anarchistinnen. So. Insofern unterscheidet sich das ein Stück weit von eben diesen 13 Vulkangruppenanschlägen, trägt aber trotzdem dieselbe Handschrift. Eben Brandanschlag auf einen Strommast, großer Stromausfall, viele Menschen betroffen. Und das LKA Berlin hat tatsächlich Verdächtige identifiziert und hat bundesweit in mehreren Bundesländern eine Hausdurchsuchung durchgeführt, Schwerpunkt in Berlin. Und in Berlin wurden eben verschiedene Objekte durchsucht, zum Beispiel die anarchistische Bibliothek oder auch ein Späti und eben dieses Hausprojekt, wo ich gewesen bin. Ja gut, ich hätte es auch ein Stück weit erwarten können, dass man mich da nicht mit offenen Armen empfangen hat. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich schon so einen Fuß in die Tür kriege, einfach aus dem Grund, die Polizei ist an der Stelle sehr brutal vorgegangen, hat eine Scheibe eingeschlagen, statt die Tür zu benutzen, hat den ganzen Laden auseinandergenommen. Also die wollten da schon auch Zeichen setzen, mutmaßlich. Also es wirkte ein Stück weit so. Und ich hatte schon gehofft, dass ich über diese Frage, wie ist die Polizei hier vorgegangen, dann doch jemanden finde, der mit mir sprechen würde. Aber auch da war es genauso wie in unserem Gespräch, das Albrecht wiedergegeben hat. Es hat auch dort innerhalb des Hausprojektes eine klare Absprache gegeben, kein Kontakt mit der Presse. Und mir wurde dann sprichwörtlich die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Dennoch gab es einen Erkenntnisgewinn. Ben hat dann draußen Plakate oder Flyer gefunden, die dann doch schon, sage ich mal, zumindest erahnen lassen, warum die Polizei dort gewesen ist.
Also es gab an der Hauswand, man weiß man natürlich nicht, wer das da anklebt, aber es muss sich das vorstellen, wie wirklich so ein linker Infoladen ja zugeklebt mit Plakaten, mit Fahnen, auch eine Palästina-Fahne beispielsweise, alles, ne? Und eben auf einem Plakat wurde tatsächlich zu Sabotage gegen ein Rüstungsprojekt ganz explizit aufgerufen.
Wie diese Szene ticken könnte, also was Menschen, vorwiegend junge Menschen, an dieser Radikalität auch anzieht, das kann man erahnen aus eurem Gespräch mit Silke Meyer-Witt. Die gehörte zur Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, eine extrem bekannte linksterroristische Gruppierung, die war in den 1970er, 80er bis in die 90er aktiv. Auf deren Konto gehen insgesamt 34 Morde. Bevor wir darüber sprechen, warum ihr Silke Meyer-Witt in eurem Film haben wolltet, wer ist das und wofür war die verantwortlich bei der RAF?
Silke Meyer-Witt gehörte der sogenannten zweiten Generation der RAF an. Sie war damals vor allen Dingen für die Logistik zuständig gewesen. Das heißt, sie hat zum Beispiel Fahrräder geklaut, sie hat Wohnungen angemietet oder am konkreten Beispiel Hans-Martin Schleyer hat sie das Statement übermittelt, nachdem er umgebracht wurde, ermordet wurde, hat sie einer französischen Zeitung per Telefon das Statement der RAF übermittelt.
Hans-Martin Schleyer, der war damals Arbeitgeberpräsident. Ein RAF-Kommando hatte ihn entführt, um RAF-Mitglieder, die im Gefängnis saßen, freizupressen. Die damalige Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt ist darauf nicht eingegangen. Die haben sich da nicht erpressen lassen und auch nicht, als die Lufthansa-Maschine Landshut entführt wurde. Und Hans-Martin Schleyer wurde dann nach mehreren Wochen Entführung durch die RAF erschossen. Und wie du gesagt hast, Albrecht, an dieser Aktion war auch Silke Meyer-Witt beteiligt. Interessant ist vielleicht auch noch, dass die dann ja 1980 in der DDR untergetaucht ist.
Sie ist dann 1979 ausgestiegen, genau, ist dann mit Hilfe der Stasi in der DDR untergetaucht, hat dort verschiedene Identitäten angenommen. Ja, musste halt immer wieder auch eine Geschichte erzählen bei Arbeitskollegen, die sie dort hatte, bei Freundschaften, die sie geschlossen hat. Und hat sich sogar, glaube ich, auch, kann ich mich erinnern, die Nase operieren lassen, damit ihr Aussehen verändert wird.
Und ist dann nach der Wende, also im Prinzip die Mauer hat solche RAF-Terroristen geschützt, genau. Und dann ist die Mauer gefallen, genau. Und dann ist sie enttarnt worden.
1990, und genau. Ist dann zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden und durfte nach 5 Jahren wieder raus.
Ihr habt mit ihr gesprochen, sie ist heute 76 Jahre alt. Warum wolltet ihr mit Silke Meyer-Witt für diesen Film sprechen?
Naja, wenn man sich mit der Geschichte des militanten Linksextremismus in Deutschland beschäftigt, dann landet man früher oder später bei der RAF. Und da war eigentlich für uns klar gewesen, dass wir es zumindest sehr spannend finden würden, wenn wir jemanden bekämen aus vergangenen Tagen, die uns berichten können, was sie damals motiviert hat, Anschläge zu verüben, um das so ein bisschen nachzuzeichnen. Und dann ist es mir irgendwie gelungen, zu Silke Meyer-Witt Kontakt aufzunehmen. Sie ist tatsächlich auch die Einzige, die sich einer öffentlichen Debatte stellt.
So viele leben ja auch gar nicht mehr.
Eine wurde gerade verurteilt vor ein paar Tagen, Frau Klette. Und Silke Meyer-Witt ist tatsächlich eine, die sich der öffentlichen Debatte stellt, die also auch einem Interview nicht ausweicht. Und ich habe sie irgendwie erreicht und tatsächlich rief sie zurück. Dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Ja, und das war wirklich tatsächlich ein sehr spannendes und auch ein erhellendes Gespräch, wie ich finde.
Das fand ich auch. Und deswegen würde ich jetzt auch mal einige Ausschnitte aus diesem Gespräch hier im Podcast spielen.
Für mich waren die am überzeugendsten, weil kompromisslos und auch bereit, die eigene Sicherheit aufzugeben und das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um tatsächlich Ziele zu erreichen. Das fand ich damals sehr viel passender für mich als das, was so in den linken Gruppen dann so diskutiert wurde.
Und das fand ich halt so spannend, was sie da erzählt hat, weil genau das kann ich mir zumindest vorstellen, ist vielleicht auch eine Motivation für, ja, sag ich mal, junge Leute, sich heute irgendeiner extremistischen Gruppierung anzuschließen, nämlich dieses nur reden, nur diskutieren bringt mir nicht viel. Ich will selber in Aktion treten, ich will was bewirken und das geht halt nur, wenn ich aktiv werde.
Und diese Gruppendynamik, über die wir ja auch schon gesprochen haben, als euch abgesagt wurde, auch dazu sagt sie was und auch das finde ich total spannend.
Ich habe das ja dann später auch verglichen, wie man auch in so eine Sekte eintritt, dass man sich dann ja auf der richtigen Seite fühlt und dann nicht mehr darauf hört, was jetzt meine eigene moralischer Kompass eigentlich sagen würde. Ja, also das habe ich dann alles erfolgreich abgeschaltet. Ja. Mit dem Eintritt in die RAF habe ich ja tatsächlich akzeptiert, dass Menschen getötet werden, um die Ziele zu erreichen, ja.
Und das ist eine große Diskussion innerhalb der linken und linksextremen Szene. Wie weit können wir eigentlich gehen, um unsere Ziele zu erreichen? Die RAF hat gemordet, hat gezielt gemordet, hat dabei aber auch in Kauf genommen, dass zum Beispiel wie bei dem Hans-Martin Schleyer Entführung und später Mord, dass dort Leibwächter und sein Fahrer mit erschossen worden sind. Und bei den Vulkangruppen ist es so, dass die Anschläge vor allen Dingen Sachen und Dingen gelten, Stromnetz, kritische Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber auch da, natürlich könnte man sagen, auch Menschenleben in Gefahr gewesen sind, weil Strom war weg gewesen, Krankenhäuser hätten betroffen sein können, Pflegeheime waren betroffen.
Ich finde, deshalb ist der Vergleich auch mit Vorsicht zu genießen zwischen RAF und Vulkangruppen, also zwischen Mord und Sabotage, gibt es doch einen riesigen Unterschied. Trotzdem tun eben die Vulkangruppen etwas, was in der Linken sehr kritisch gesehen wird, einfach darum, weil sie Anschläge verüben, die ganz stark die Zivilbevölkerung angreifen.
Aber ihr habt ja jemanden getroffen, den kann man auch im Film sehen, Ben, der von sich selbst sagt, er hat vor Jahren vor einer Klima-RAF gewarnt.
Genau, wir haben den Tadjo Müller getroffen, ein Klimaaktivist der ersten Stunde, Mitgründer von Ende Gelände. Also Ende Gelände, eine Gruppierung, die mit zivilem Ungehorsam gegen fossile Energien protestiert, auch vom Verfassungsschutz als linksextremistischer Verdachtsfall gewertet wird. Tadjo Müller hat selber sich lange für, in Anführungsstrichen, friedliche Sabotage stark gemacht. Und er hat mal in einem Interview tatsächlich gesagt, dass er befürchtet, dass sich die Klimabewegung auch hin zu einer Art Klima-RAF oder Grünen-RAF entwickeln könnte.
Weil er sie zu militant fand?
Nein, weil er gesehen hat, dass die Klimabewegung eben starken Repressionen ausgesetzt ist und dass, so war seine These, eben diese Repressionen dazu führen würden, dass auch Teile der Bewegung sich in immer radikalere Protestformen hineinbegeben würden. Er hat diese Aussage sehr schnell sehr bereut und sagt auch heute, es war sozusagen sein größter Fehlgriff an öffentlichen Statements, einfach weil eben die RAF ja ganz klar auch für Morde steht und das eben was ganz anderes ist als das, wofür die Klimabewegung steht.
Ben, gerade du hast dich ja auch intensiv mit der letzten Generation beschäftigt, also die dadurch bekannt geworden sind, dass sie Autobahnen und Flughäfen blockiert haben. Ist das jetzt radikal oder ist das legitimer Protest?
Na, ich denke, die letzte Generation beispielsweise ist ein ganz klarer Grenzfall. Die hat legitime Protestformen, aber sie hat auch Protestformen, die ja schon ein Stück weit in diese Richtung deuten, der Sabotage. Sie haben das symbolische Sabotage genannt oder symbolisches Unterbrechen, aber haben auch Ölpipelines zugedreht, also haben auch die kritische Infrastruktur sabotiert. Nicht so nachhaltig, indem sie wirklich etwas kaputt gemacht haben, angezündet haben. Wir haben immer geschaut, nichts zu zerstören. Aber trotzdem ist da ja der erste Schritt. Wir suchen ganz konkret kritische Infrastruktur, dringen dort ein und versuchen die kritische Infrastruktur, wenn auch nur für wenige Stunden, lahmzulegen. Und auch dieser Protest der letzten Generation ist ja ganz klar gescheitert. Deswegen war für mich in der Recherche schon eine Frage da, wenn Protest immer wieder aufs Neue solchen Repressionen ausgesetzt ist, dass er gar nicht mehr weiter stattfinden kann. Was passiert dann mit den einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten? Welchen Weg schlagen die weiter ein? Gehen die vielleicht auch ein Stück weit weiter in die Radikalisierung? Und genau das war für mich ein Grund, auch mit dem Tadzio Müller das Gespräch zu suchen. Der auch ganz klar sagt, ja, es ist so, die Klimabewegung ist eigentlich in einer totalen Depression und weiß nicht weiter. Aber er für sich hat halt gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass die Leute aus der Klimabewegung jetzt solche Anschläge unternehmen wie die der Vulkangruppen. Trotzdem muss man halt einfach feststellen, dass in den Texten der Vulkangruppen und in den Texten der Klimabewegung ganz viele Parallelen sind, ganz viele Überschneidungen von Formulierungen, die in beiden Gruppen gleich sind. Deswegen kann ich für mich auch nicht ausschließen, dass nicht Leute in beiden Formen aktiv sind.
Du hast ja gerade nochmal den Unterschied aufgemacht, Ben, zwischen was blockieren und was zerstören. Und eine krasse Erkenntnis aus eurem Film war für mich, dass man diese zerstörerischen Brandsätze, die ja wirklich enorme Schäden anrichten können, auch relativ leicht herstellen kann.
Wir haben im Laufe der Recherche eine Internetplattform gefunden, wo eben auch so Bekennerschreiben publiziert und gesammelt werden. Und es ist wirklich eine erschreckende Zahl von Anschlägen, die man dort nachlesen kann. Jetzt nicht nur auf die kritische Infrastruktur, auf Militärfahrzeuge, auf Teslas, auf Bahnnetz. Also es ist wirklich großes Sammelsurium an Anschlägen, die in Deutschland, auch in Europa verübt wurden, die dort dokumentiert sind. Und tatsächlich haben wir auf dieser Seite Dokumente gefunden, die dazu anleiten, solche Brandsätze zu bauen. Und das sind wirklich bildlich ausgearbeitete Erklärungen, How-Tos, also so richtige Bedienungsanleitungen. Da steht quasi die Materialliste drauf, was man einkaufen muss, wie man es zusammenbauen muss und worauf man achten muss. Und das fanden wir schon sehr, sehr, sehr erschreckend.
Ihr habt es dann versucht, so einen Brandsatz zu bauen. Das kann man im Film sehen. Da gab es auch Diskussionen drum, ob man das so zeigen sollte in einem Film, Albrecht, oder?
Ja, also es gab die Diskussion zwischen Ben und mir. Die Überlegung war, lass uns doch mal so einen Brandsatz bauen. Ne? Ben hat schon gesagt, es gab da verschiedene Varianten. Wir haben uns dann, glaube ich, für die einfachste entschieden. Aber es gab die Diskussion, dürfen wir das machen, dürfen wir das zeigen, geben wir damit vielleicht Anleitungen an die Zuschauer weiter, wie man es selber danach bauen kann. Das wollten wir natürlich irgendwie vermeiden. Wir haben aber, glaube ich, ein ganz gutes Setting gefunden.
Und wir haben nicht nur einen Brandsatz gebaut, sondern einen Zeitzünder.
Mit Zeitzünder wohlgemerkt, genau. Ich habe dann die Feuerwehr des Landkreises Leipzig gefragt, die in Bonn ein Testzentrum haben. Und die haben tatsächlich zugestimmt, haben gesagt, ja, kommt vorbei, wir unterstützen euch dabei. Und das war ein Setting, mit dem wir uns beide dann irgendwie einverstanden erklärt haben. Ja, und da sind wir da hingefahren. Ich habe vorher eingekauft. Es waren, glaube ich, ca. 5 €, würde ich schätzen, was ich an Material ausgegeben habe. Dann haben wir dort gebaut. Es hat 10 Minuten roundabout gedauert, bis wir diesen Brandsatz mit Zeitzünder zusammengebastelt hatten. Mike Köhler von der Feuerwehr war so nett und hat das Ganze begutachtet, hat sogar auch mal mit angepackt und was geklebt. Also Mike Köhler hat uns unterstützt bei der ganzen Aktion und war sich eigentlich von Anfang an sicher gewesen, als er gesehen hat, was wir da bauen, dass das Ding funktioniert. Wir sind dann mit dem Brandsatz in einen sogenannten Brandcontainer, wo man also unter kontrollierten Bedingungen Feuer machen kann. Der Herr Köhler hatte im Vorfeld Starkstromkabel organisiert, weil das war ja unser Versuchsaufbau. Wir wollten wissen, ob der Brandsatz A zündet und B, was er für eine Durchschlagskraft hat. Und das wollten wir anhand der Starkstromkabel testen, die es ja auch immer wieder trifft. So. Und tatsächlich Zeitzünder angemacht. Also es war wirklich total gebannt und gespannt saßen wir da, ob das Ganze funktioniert. So, und vielleicht 5 Minuten, würde ich schätzen, ist der Zeitzünder, ist dann, ja, was heißt hochgegangen, aber das Ganze hat dann Feuer gefangen nach 5 Minuten. Der Zeitzünder hat also funktioniert. Es hat dann alles sehr schnell Feuer gefangen und lange Rede, kurzer Sinn. Die Starkstromkabel waren wirklich komplett zerstört gewesen. Das Feuer war wirklich sehr intensiv gewesen, sehr warm, bis zu 1000 Grad, hat Herr Köhler gesagt, entstehen bei so einem Feuer. Und das hätte definitiv zu einem Kurzschluss geführt. Also der Erkenntnisgewinn, muss ich sagen, war für uns beide gegeben. Und ich fand das total beeindruckend, im negativen Sinn, was man damit alles zerstören kann, ja, was das wirklich für eine Kraft hat.
Und auch Mike Köhler von der Feuerwehr war erstaunt.
Wenn Sie das jetzt sehen, grob, aus welch einfachen Mitteln das gebaut wird.
Sehr beängstigend, ja, dass man das so einfach im Internet findet, um quasi die Leute zu animieren, das nachzubauen, um eventuell eine kritische Infrastruktur zum Wanken zu bringen. Ja, das ist sehr beängstigend, muss man ehrlich sagen.
Perfide? Schon. Ja, das ist echt schon ausgeklügelt.
Jetzt kann man ja sagen, so einen wichtigen Knotenpunkt wie in Berlin im Januar, wo so große Teile von Berlin betroffen gewesen sind, den hätte man besser sichern können. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Da gab es ziemlich viel Kritik. Und das habt ihr ja auch mit den Experten diskutiert. Immer alle Kabel überall zu sichern, das scheint eher unmöglich, oder?
Wie willst du das machen? Auch diese Anschläge auf das Stromnetz, die finden ja nicht an jedem x-beliebigen Strommast statt, sondern die finden dort statt, wo Erdkabel zu Hochspannungskabel werden. Das Stromnetz hat wunde Punkte. Und auch diese Kabelbrücke vom Kraftwerk Lichterfelde in Berlin ist so ein wunder Punkt gewesen, weil die Kabel mussten über den Teltow-Kanal. Also sind sie einfach rübergeführt worden. Und genau da hat die Gruppe eben zugeschlagen. Das heißt, es hat ja nach dem Anschlag schon auch ein Überdenken gegeben an einigen Punkten. Zum Beispiel in der Hinsicht, dass die Pläne für Stromnetze nicht mehr so einfach auffindbar sein sollen. Also es war schon spannend, nach dem Anschlag in Berlin, da sollte ja eine Zeit lang dann auch tatsächlich die Berliner Polizei an ja besonders vulnerablen Punkten patrouillieren.
Hat sie auch gemacht, ne?
Hat sie auch gemacht. Und die Gewerkschaft der Polizei hat halt ganz klar gesagt, wie sollen wir das leisten? Wie viele Leute brauchen wir da? Wir können auch hier nicht jedes Kabel absichern. Das geht ja nicht. Letztendlich wurde dann die Verantwortung zurückgeschoben an die Betreiber von kritischer Infrastruktur, dass die eben für den Schutz verantwortlich sind. Aber ganz schützen wird man die kritische Infrastruktur nie können. Dafür gibt es einfach zu viel.
Die Vulkangruppen sind aktiv seit 2011. Das sind also jetzt mittlerweile 15 Jahre. Fragt man sich ja schon, wie kann es sein, dass es da im Prinzip überhaupt keine Hinweise gibt?
Durch Brand werden auch viele Spuren verwischt,
auch
also vernichtet.
Auch noch mal gut, ja.
Ist auch ein Punkt, der es erschwert. Es hat ja einmal tatsächlich eine Verhaftung gegeben in Berlin von 2 Menschen, die erwischt worden sind, bevor sie Feuer gelegt haben. Die hatten die Brandsätze dabei, aber denen konnte dann am Ende auch nichts nachgewiesen werden, weil sie hatten die Tat ja noch gar nicht begangen.
Das große Problem ist, glaube ich, aus Ermittlersicht, dass du so eine Idee hinterher rennst, hatten wir, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, dass Vulkangruppen oder wie die immer sich nun nennen, ist ja wie eine Art Label, ne? Und das heißt, jeder, der sich berufen fühlt, nach dieser Ideologie zu handeln, verübt einen Anschlag, sagt Vulkangruppe XYZ oder wie auch immer er sich nennen mag oder die Gruppe. Das ist für die Ermittler einfach extrem schwer, da jemanden zu ermitteln aus diesem Zusammenhang, ne? Also das ist, glaube ich, das riesengroße Problem. Es gibt nicht den Kopf hinter einer Gruppierung, es gibt nicht eine Anschrift, es gibt, keine Ahnung, man jagt so eine Idee hinterher.
Vielen Dank für die Recherche, den Film und dieses Gespräch, Albrecht Radon.
Danke dir, Cecilia.
Und Ben Arnold.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Film von Albrecht Radon und Ben Arnold gibt es zu sehen in der ARD-Mediathek als MDR Exactly unter dem Titel Linksextreme Sabotage, wie die Vulkangruppen Deutschlands Infrastruktur angreifen. Den Link finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie uns doch, so verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR-Investigativ-Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.